Radio SRF.
Echo der Zeit. Nordkoreanische Erschütterungen. Pyongyang setzt auf atomare Erpressung. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt das scharf. La Lune de Miel für Frankreichs Homosexuelle. Sie dürfen heiraten und Kinder adoptieren. Dann Straßenthema Superboni.
Das ist nicht Arbeit, was hier bezahlt wird. Jemand, der schafft, kann das Leben lang nicht so viel verdienen, wie so ein Knorli in einem Jahr abzockt.
Und die verzweifelten Bauern Bunjabs oder das tragische Geheimnis der Kornkammer Indiens. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Nordkorea ist zu allem entschlossen und lässt sich von niemandem abhalten. Heute hat der ostasiatische Staat seinen dritten Atombombentest durchgeführt und zum dritten Mal heftige Reaktionen provoziert. Der UNO-Sicherheitsrat hat das Land am späten Nachmittag in einer kurzen Sitzung scharf verurteilt. Martin Dore.
Niemand bemüht sich, die Wut zu verbergen. Niemand sucht nach neuen Worten. Das Urteil ist klar. Drei UNO-Resolutionen der letzten 7 Jahre habe Nordkorea heute verletzt und bleibe deshalb eine Gefahr für die internationale Staatenwelt, steht in der Erklärung des Sicherheitsrats. Erst vor einem Monat hatte der sich letztmals mit Nordkorea beschäftigt. Die Regierung in Pyongyang aber blieb auf Kurs Richtung Isolation. Vor dem neuen Test hatten sogar die Chinesen ihre Verbündeten gewarnt. Das Wort Verurteilung kommt heute zwar im offiziellen Statement von Peking nicht vor, nur von einer entschlossenen Ablehnung der Provokation des Nachbars ist die Rede. Außerdem wurde der nordkoreanische Botschafter ins Außenministerium zitiert. Das sind deutliche Zeichen. Und damit keine Missverständnisse aufkommen, betonte die US-Botschafterin bei der UNO Susan Rice heute, jedes einzelne Mitglied des Sicherheitsrats unterstütze die Resolution. Und in der kommt das Wort vor, das Peking vermieden hatte. Bei der bloß verbalen Verurteilung der nordkoreanischen Aktion soll es nicht bleiben. Der Sicherheitsrat will sofort über geeignete Maßnahmen diskutieren, die gegen Nordkorea zu ergreifen sind. Da wird die Einigkeit dann nochmals auf die Probe gestellt. Um welchen Bombentyp es sich handelte, ist unklar. Nordkoreas Regime behauptet, man habe einen relativ kleinen Sprengsatz getestet. Träfe dies zu, hätten zuallererst die Staaten der Region Grund zur Sorge. Denn das würde bedeuten, dass Nordkoreas Armee ihre Trägerraketen bald atomar bestücken könnte. Die Mitteilung aus Pyongyang, man habe hoch angereichertes Uran eingesetzt und nicht Plutonium, ist genauso alarmierend, denn dieses Material eignet sich leichter für die Verbreitung auf dem illegalen Waffenmarkt.
Martin Dore, die Tests und ihre politischen und militärischen Folgen besprechen wir nach den Nachrichten. Eva Gammerte hat sie.
In Frankreich hat die Abgeordnetenkammer ein Gesetz gutgeheißen, das homosexuellen Paaren erlaubt, zu heiraten und Kinder zu adoptieren. Der Entscheid fiel mit 329 zu 229 Stimmen deutlich. Nun muss noch der Senat zustimmen. Die katholische Kirche und konservative Kreise wehren sich seit Monaten gegen das Gesetzesprojekt der Regierung Hollande und haben dazu Massenkundgebungen durchgeführt. Internationale Großkonzerne müssten künftig gerechter besteuert werden. Das fordert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, in einem Bericht. Heute würden viele Großkonzerne ihre Gewinne und Kosten so auf ihre einzelnen Standorte verteilen, dass die Steuerbelastung insgesamt möglichst tief ausfalle. Dies müsse künftig verhindert werden, fordert etwa der Chef der Abteilung Steuerpolitik bei der OECD. Steuerprivilegien für Unternehmen, wie sie auch in der Schweiz üblich sind, müssten ebenfalls bekämpft werden. Die Wechselkurse zwischen den Währungen sollen von den Märkten bestimmt werden. Dieses Bekenntnis zu freien Wechselkursen haben die G7-Länder in einer gemeinsamen Erklärung abgegeben. Allerdings hat das G7-Mitglied Japan in jüngster Zeit den Wechselkurs des Yen geschwächt, mit seiner radikalen Lockerung der Geldpolitik. Damit versucht die neue japanische Regierung, die eigenen Exporte zu fördern. Geschiedene Eltern sollen im Grundsatz gemeinsam das Sorgerecht für ihre Kinder erhalten. Diesem Entscheid des Nationalrats stimmt die Ständerätliche Rechtskommission zu. Die neue Regel soll auch für Eltern gelten, die schon seit längerem geschieden sind. Anders als der Nationalrat will die Ständeratskommission diese Rückwirkung aber nicht unbefristet gelten lassen. Sie soll nur möglich sein, wenn eine Scheidung nicht länger als 5 Jahre vor Inkrafttreten des neuen Rechts zurückliegt. In der Schweiz sind Generika fast doppelt so teuer wie im europäischen Ausland. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Krankenkassenverbandes Santé Suisse und der Pharmaindustrie. Bei den Originalpräparaten, für die noch ein Patentschutz besteht, beträgt die Differenz 12%. Die Pharmaindustrie begründet die großen Preisunterschiede bei den Generika mit höheren Lebenshaltungskosten und dem besseren Versorgungssystem in der Schweiz. In Italien hat die Polizei den Chef des Rüstungskonzerns Finmeccanica wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Helikoptern nach Indien sollen Schmiergelder in der Höhe von 680 Millionen Franken geflossen sein. Der Konzernchef weist alle Vorwürfe zurück. Auch gegen 2 Manager mit Wohnsitz in der Schweiz wurden Haftbefehle erteilt. Der Rüstungskonzern gehört zu etwa 30% dem italienischen Staat. Die UBS muss in Großbritannien eine Buße von knapp 14 Millionen Franken bezahlen. Die Schweizer Bank habe ihre Kunden beim Verkauf eines Fonds unnötigen Risiken ausgesetzt, schreibt die britische Finanzmarktaufsicht. Die UBS erklärte, sie sei froh, das Thema abschließen zu können. Ringen soll aus dem Programm der Olympischen Spiele 2020 gestrichen werden. Dies empfiehlt die Exekutivkommission des Internationalen Olympischen Komitees IOC. Sie begründet den Schritt mit dem ungenügenden Publikumsinteresse. Der Entscheid muss noch formell von der IOC-Vollversammlung im September bestätigt werden. Die traditionsreiche Sportart Ringen ist seit 1896 Teil der Olympischen Sommerspiele. An der Skiweltmeisterschaft in Schladming muss das Schweizer Team weiter auf seine 2. Medaille warten. Im Team-Event, einem Parallelslalom für 4er-Mannschaften, schied die Schweiz schon im Achtelfinal gegen Kanada aus. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.427 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.004 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2340 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,93 Rappen. Das Wetter, morgen im Norden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, in den Alpen und im Süden ziemlich sonnig. Höchsttemperatur im Norden mit Bise minus 1 Grad, im Süden mit Nordföhn plus 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Nordkorea gegen den Rest der Welt. Wie gefährlich ist die Zünderlei? Spielverderber OECD, bald Schluss mit Steuertricks von großen Unternehmen? Das Ja zum Ja für alle in der Stadt der Liebe. Die Medikamentenpreise nähern sich langsam einem gesunden Wert. Was ist der Wert von Wasser? Die EU wirft die Frage auf. Und schließlich. Bendagor beim Büffelmelken. Ihr Vater hat sich das Leben genommen, wie tausende andere indische Bauern auch. Reise nach Punjab. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast, und zwar unter srf.ch. So nicht. Der UNO-Sicherheitsrat verurteilt Nordkoreas nukleare Provokation. Letzte Nacht hatte Pyongyang eine unterirdische Bombe getestet. Wenige Stunden danach schon traf sich der Sicherheitsrat zur Dringlichkeitssitzung. Über Hintergründe und Folgen der nordkoreanischen Atomtests sprach ich mit unserem Ostasien-Korrespondenten Urs Morf und Fredrik Steiger, der sich mit Fragen rund um die internationale Sicherheit befasst. Ich fragte zuerst Fredrik Steiger, wieso verurteilt der Sicherheitsrat nur und verschärft nicht sofort die Sanktionen?
Weil der Sicherheitsrat zum Teil auch auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Man hat immer noch gehofft, dass Nordkorea, das Regime dort, vielleicht doch noch verzichtet auf diesen Atomtest und hat deswegen keine pfannenfertige Resolution in der Schublade, die die Sanktionen verschärfen würde. Und für eine solche Resolution müsste auch China beistimmen. Und China versteht sich bei allem Protest gegen den Atomtest immer noch als Alliierte des Regimes. Allerdings kann man nicht ausschließen, dass vielleicht später in ein paar Wochen noch nachgelegt wird bei den Sanktionen. Eine andere Frage ist allerdings, wie viel die tatsächlich bewirken würden. Es gibt ja bereits mehrere Sanktionsresolutionen gegen Nordkorea. Bewirkt haben sie praktisch nichts.
Urs Morf in Peking, Machthaber Kim Jong-un, gibt sich ja sehr angriffig. Was will er denn mit diesen unterirdischen Tests erreichen?
Ja, in allererster Linie tatsächlich seine Atombomben weiterentwickeln. Man muss einfach sehen, dass dieses Land ja gar nichts anderes in der Hand hat, um den Rest der Welt immer wieder zu erpressen, als eben diese Atombomben. Und es kommt noch etwas dazu. Ich denke, kein Regime der Welt hat so genau studiert, wie das mit Libyen und Gaddafi ging. 2003, 2004 gab Gaddafi sein Atomprogramm ab. 6 Jahre später war er entmachtet und tot. Und in den Augen des Regimes in Pyongyang hat das durchaus einen inneren Zusammenhang. Und sie wollen genau diesen Weg nicht beschreiten. Sie werden dieses Machtmittel nicht abgeben und denken, so eben auch nicht gestürzt werden zu können.
Und die überlassen ja nichts dem Zufall. Wieso kommt der Test gerade jetzt?
Da denke ich, gibt es 2 Hauptgründe. Einen innenpolitischen, also dieser neue Machthaber Kim, der Dritte, der ist ja noch sehr jung. Und ich denke, indem er den USA und der Außenwelt gegenüber Härte markiert mit dieser Entwicklung von Langstreckenraketen, mit Atombombentests, will er seine Machtposition zementieren. Dann kommt dazu außenpolitisch, es ist eine Trotzreaktion. Also auf diese UNO-Resolution wegen der Langstreckenrakete hin muss man einfach jetzt aus nordkoreanischer Sicht markieren, dass man sich da nicht einschüchtern und nicht reinreden lässt. Es kommt noch etwas anderes dazu, es kommt noch China dazu. Man ist empört, man ist verärgert über den einzigen Verbündeten, dass die eben nicht diese Resolution in der UNO verhindert haben. Und darum hat man das genau während des chinesischen Mondneujahrs jetzt gemacht.
Nordkorea ist beinahe vollständig isoliert. Jetzt brüskiert man noch den einzigen Verbündeten. Wie reagiert denn Peking?
Vordergründig wie immer mit tatsächlicher Empörung. Ich nehme das der Pekinger Regierung sogar auch ab. Der Außenminister hat heute den nordkoreanischen Botschafter ins Amt zitiert, um ihm den Protest persönlich zu übergeben. Aber China steckt immer im gleichen Zwiespalt. Einerseits will man dieses Nuklearprogramm der Nordkoreaner nicht. Andererseits kann man eben Nordkorea nicht fallen lassen. In dem Moment, wo China diese ganzen Sanktionen, den Wirtschaftsboykott mittragen würde, würde das Regime wahrscheinlich wirklich kollabieren. Das Machtvakuum, das würde dann gefüllt von südkoreanischen und amerikanischen Soldaten früher oder später. Und das ist für Peking eine Horrorvorstellung, amerikanische Soldaten an einer Landgrenze zu haben.
Fredrik Steiger, Nordkorea, das ist längst klar, will die Atombombe. Jetzt hat US-Präsident Obama sehr drastische Worte gewählt. Er hat gesagt, der Weltfrieden sei in Gefahr. Wie gefährlich sind diese jüngsten unterirdischen Atomtests tatsächlich?
Also der Begriff Weltfrieden in Gefahr ist sicher im Moment noch übertrieben. Es heizt aber ganz gewiss die regionalen Spannungen in Ostasien, die ohnehin schon hoch sind, zusätzlich an. Und politisch ist natürlich ein Regime eine Gefahr, das wieder alles internationale Recht, wieder UNO-Sanktionen gegen auch Beschwörungen, Drohungen, Überzeugungsarbeit von Verbündeten, von anderen Ländern an einem solchen Test und auch an Raketentests festhält. Das zeigt damit das Regime, dass es zu praktisch allem entschlossen ist, wenn es darum geht, an der Macht zu bleiben. Militärisch muss man noch etwas vorsichtiger sein. Praktisch alle Experten in diesem Bereich sind sich einig, dass Nordkorea durchaus noch etliche Jahre davon entfernt ist, wirklich gezielt Atombomben gegen mögliche Feinde abzuschießen.
Aber trotzdem, das ist jetzt der 3. Test überhaupt und der hat eine sehr viel höhere Sprengkraft als die beiden früheren. Also Nordkorea macht offenbar doch Fortschritte.
Nordkorea macht zweifellos Fortschritte. Es ist auch offenkundig geworden in den letzten Jahren, dass das Atomprogramm eine sehr, sehr hohe Priorität für dieses Regime genießt. Und was besonders beunruhigend ist, seit die Inspektoren der UNO-Atombehörde IAEA nicht mehr recherchieren können vor Ort, weiß man nicht mehr viel, was genau in Nordkorea in diesem Bereich läuft.
Jetzt ist viel die Rede von einem miniaturisierten Sprengsatz. Was ist denn das?
Das ist ganz entscheidend, um eine Atombombe wirklich einsetzen zu können. Das Problem hier ist, Man kann zwar, und zwar unabhängige internationale Organisationen können messen, wie stark die Explosion in der Nacht auf heute tatsächlich war. Und die haben festgestellt, sie ist in der Tat erheblich größer als die bei den beiden früheren Atomtests. Aber man ist allein auf die Behauptung von Nordkorea angewiesen, wenn es darum geht zu sehen, wie klein dieser Sprengsatz war. Deswegen kann man nicht genau sagen, wie groß ist der Fortschritt, der jetzt mit dem heutigen Test erzielt worden ist.
2011 kam eine Expertengruppe zum Schluss, Nordkorea muss weiterentwickelte Atomanlagen haben, als man das bisher angenommen hat. Ist das jetzt quasi belegt?
Es gibt jetzt einfach mehr Hinweise darauf. Eine entscheidende Frage wird sein, ob der heutige Atomtest auf dem klassischen, bekannten Plutoniumprogramm von Nordkorea basiert. Wenn es das wäre, dann wären wahrscheinlich zumindest Strategieexperten, Militärs ein bisschen erleichtert, weil mit diesem Plutoniumprogramm kann Nordkorea nicht endlos weiterfahren, weil seine Plutoniumreserven sehr, sehr eng begrenzt sind. Wenn es sich aber herausstellen sollte, dass dieser dritte Test anders als die beiden ersten mit Uran gemacht worden, mit hoch angereichertem Uran, dann muss man sagen, dann hat Nordkorea in der Tat einen gewaltigen Fortschritt erreicht.
Schauen wir noch, wie es weitergeht. Der UNO-Sicherheitsrat wird sich mit dem Thema noch länger auseinandersetzen. Wie sieht's denn in der Region aus, also auf der koreanischen Halbinsel? In Südkorea tritt in 14 Tagen eine neue Präsidentin an. Die will eigentlich den Dialog mit dem Norden. Urs Morf, geht das noch?
Das ist natürlich die große Frage. Also man weiß, dass sie weg will von der knallharten Linie ihres Vorgängers, die auch tatsächlich nichts gebracht hat. Die hat ja eben auch auf nordkoreanischer Seite weitere Verhärtung gebracht. Andererseits wird es schwierig sein, nun gleich nach diesen Provokationen, also diese Serie von Provokationen, wieder eine Sonnenscheinpolitik gegenüber dem Norden einzunehmen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke aber schon, dass es mittelfristig zu Verhandlungen wieder kommen wird. Also in dem Moment, wo Nordkorea bemerkt, dass es wieder Hilfe versprochen bekommt, Wirtschaftshilfe oder Handelserleichterungen, da werden die Nordkoreaner sofort verhandlungsbereit sein. Das Problem ist nur, es wird nicht sehr viel bringen. Sie werden nette Worte gebrauchen, sie werden einen Haufen versprechen, aber sie werden wenig davon einhalten, was sie versprechen, und sie werden ganz sicher nicht deswegen auf das Atomprogramm verzichten.
Das waren Urs Morf in Peking und Fredrik Steiger in Bern mit dem Dossier «Internationale Sicherheit vertraut». Jetzt dürfen auch in Frankreich homosexuelle Paare heiraten und, das war besonders umstritten, sie dürfen auch Kinder adoptieren. Die Nationalversammlung, die große Parlamentskammer, hat das vor einer Stunde beschlossen. Sie setzt damit einen Schlusspunkt unter eine emotional geführte Marathondebatte. Die Gegner der Reform wollen weiter protestieren, aber sie können die Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben kaum mehr verhindern. Aus Paris, Rudi Meder.
In Frankreich bricht ein neues Zeitalter an. Nach einer 10-tägigen Debatte hat die Nationalversammlung heute Abend entschieden.
Pour 329, contre 229, l'Assemblée nationale a adopté.
Ja zum neuen Eherecht, was nun noch folgt, ist Ritual. Auch der Senat, die kleine Parlamentskammer, dürfte der Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare zustimmen. Die Sozialisten verfügen dort mit ihren Verbündeten wie in der großen Parlamentskammer über eine Mehrheit. Ausländer wundern sich immer wieder, dass das in sexueller Hinsicht als liberal bis frivol geltende Frankreich sich so schwer tut mit dem Thema Homo-Ehe. Dabei ist es nicht so sehr das Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Paaren, das zur Polemik führt. Es ist das Recht für gleichgeschlechtliche Paare, Kinder zu adoptieren, das die Leute auf die Straße treibt. Ein Kind braucht einen Vater und eine Mutter, so argumentieren konservative und kirchliche Kreise. Eine Familie mit zwei Müttern oder zwei Vätern verstoße gewissermaßen gegen die Gesetze der Natur. Die Kirche hat entdeckt, dass sie ihre Anhänger für die klassische Familie mit Vater und Mutter mobilisieren kann und greift in die Kasse. Die Opposition springt auf den fahrenden Zug auf und sieht eine Gelegenheit, François Hollande in die Enge zu treiben. So kam es denn in der Nationalversammlung während der Marathondebatte immer wieder zu tumultartigen Szenen, während endlosen Sitzungen, die oft die ganze Nacht dauerten.
Couchez-vous! Nous sommes ici par la volonté du peuple!
Geht schlafen, rufen die einen. Wir sind durch den Willen des Volks hier, geben die anderen zurück. Die Debatte nahm zuweilen auch grobe Züge an. Umgekehrt setzte Justizministerin Christian Taubira zu poetischen Höhenflügen an.
L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel.
Was wir tun, ist schön wie eine Rose, deren Blütenblätter sich beim Morgengrauen vor den Augen des Eiffelturms öffnen.
Voir enfin s'épanouir les pétales.
Die Rose hat sich heute geöffnet. Aber die Zwischenrufe zeigen, es wird noch eine Weile dauern, bis die Gleichstellung von homosexuellen Paaren in Frankreich eine Selbstverständlichkeit ist.
Rudi Medder aus Paris. Die halbe Welt kennt Starbucks, fast die ganze Welt kennt Apple, doch beide diese wertvollen Firmen zahlen erstaunlich wenig Steuern. Die US-Kaffeekette bezahlt in Großbritannien gar nie welche, die Computerfirma sparte dank Steuertricks Millionen und so machen das noch andere Unternehmen. Nun wird die Politik aktiv. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, OECD, hat mit einem Bericht den Kampf gegen internationale Steueroptimierung eröffnet. Priscilla Imboden.
Noch selten war die Nichtregierungsorganisation Tax Justice International so voll des Lobes für die OECD. Direktor John Christensen.
This report is something of a landmark report politically because it.
Dieser Bericht ist ein politischer Meilenstein, sagt er. Er stecke den Rahmen für umfassende Reformen ab. Die OECD sei jetzt offen für wirksame Maßnahmen gegen unfaire Steuerspartricks.
In other words, the OECD is now looking for effective solutions to major problems.
Welche Maßnahmen zur Anwendung kommen könnten, ist nicht Gegenstand des Berichts. Die OECD listet einfach auf, wie Konzerne Steuern umgehen, sonst nichts. Ob das Projekt Schub erhält, hängt von der Politik, konkret vom Willen innerhalb der G8 und G20 ab. Der britische Finanzminister George Osborne und sein deutscher Amtskollege Wolfgang Schäuble haben sich letzten November gemeinsam für neue internationale Regeln in der Konzernbesteuerung ausgesprochen. John Christensen ist hoffnungsvoll.
The opportunity for change is better than now that it's been at any stage in the last 30 years. First of all, because we.
Die Chance, etwas zu ändern, ist größer als in den letzten 30 Jahren, meint er. Wegen der Krise, weil man einsehe, dass die heutigen Regeln nicht funktionierten, dass zu viele Unternehmen nirgends Steuern bezahlten. Änderungen in den internationalen Standards für die Konzernbesteuerung betreffen die Schweiz als wichtigen Holding-Standort direkt. Deshalb beobachtet auch die Swiss Holdings, der Verband der Schweizer Industrie- und Dienstleistungskonzerne, die Entwicklung genau, sagt Geschäftsleitungsmitglied Martin Zock.
Es werden Weichenstellungen im Moment gemacht und wir gehen davon aus, dass es möglicherweise auch einen internationalen Standard gibt aus diesem Projekt.
Die Arbeiten der OECD wirken sich auf die Schweizer Unternehmenssteuerreform 3 aus. Im Bericht bestärkt die OECD die EU in ihrer Kritik an gewissen Schweizer Steuerregimen. Die Schweiz will diese aufgeben, sucht aber nach Alternativen. Eine solche wären sogenannte Lizenzboxen, die Lizenzen vorteilhaft besteuern. Die OECD kritisiert aber im Bericht solche Modelle. Martin Zock von Swiss Holdings sagt dazu:
Wir tendieren wirklich stark darauf, dass es sehr, sehr ernsthaft geprüft wird und wir glauben, dass es eine gute Lösung wäre.
Die Furcht der Schweizer Holding-Lobby ist, dass die Schweiz als kleines Land nachgeben müsste, während andere, wie Großbritannien oder die USA, weiterhin mit zweifelhaften Konstrukten Firmen anlocken könnten. Deshalb setzt sich die Schweiz innerhalb der OECD für gleiche Spielregeln für alle ein, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft erklärt. Ob sie erfolgreich sein wird, zeigt sich bereits im Juni. Dann will die OECD konkrete Maßnahmen vorstellen, um gegen die internationale Steuerumgehung vorzugehen.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Will der Bundesrat die Gesundheitskosten senken, hilft hartes Durchgreifen. Bei den Preisen für patentierte Medikamente jedenfalls hat's geholfen. Sie sind im Vergleich zum Ausland in den letzten Monaten um 5% gesunken. Das zeigt der neueste Preisvergleich der Pharmaindustrie und Krankenkassen. Philipp Meyer.
Lange Zeit diktierten die Pharmafirmen die Medikamentenpreise in der Schweiz. Die Globalisierung hat das verändert. Die Firmen bieten ihre Produkte nun auch im Ausland an. Die Bundesbehörden können die Preise direkt vergleichen. Noch Mitte der Nullerjahre waren patentgeschützte Medikamente in der Schweiz über 30% teurer. Darauf stieg der Druck von Seiten der Krankenkassen und der Medien auf den Bundesrat, ein härteres Preisregime einzuführen. Der Bundesrat sah sich zum Handeln gezwungen und passte mehrere Male die Preise nach unten an, wie Sandra Schneider vom Bundesamt für Gesundheit sagt.
Der Bundesrat hat ein weitgehendes Ermessen im Bereich der Preisbildung und entsprechend den Zielsetzungen auch der sozialen Krankenversicherung nimmt er dieses Ermessen wahr.
Nach Interventionen in den Jahren 2008 und 2009 griff Bundesrat Alain Berset letztes Jahr erneut ein. Ein unabhängiger Preisvergleich, den die Pharmafirmen zusammen mit den Krankenkassen errechnet haben, zeigt nun, insgesamt konnte der Bundesrat seit 2008 die Preisunterschiede gegenüber dem Ausland auf 12% senken. Ein gesundheitspolitischer Erfolg.
Wir sind im Interesse der sozialen Krankenversicherung selbstverständlich zufrieden, wenn man im Bereich der Medikamentenkosten, die doch einen hohen Anteil sind, rund 5 Milliarden Kosten in der Krankenversicherung haben, wenn diese Kosten eingedämmt werden können, wenn man die Entwicklung dieser Kosten kontrollieren kann.
Auch wenn die Medikamentenpreise gerade einmal 10% des Geldes ausmachen, welches die Schweiz pro Jahr für das Gesundheitswesen ausgibt. Anders sieht dies natürlich bei den Pharmafirmen aus. Sie sind über das bundesrätliche Preisregime alles andere als glücklich. Der Chef des Branchenverbandes Interpharma, Thomas Kurni, klagt:
Und es ist einfach falsch, wenn man nur auf den Preis im Ausland schaut, weil wir produzieren in der Schweiz, wir forschen in der Schweiz und wir erwirtschaften in der Schweiz hier etwa das Neunfache an Wertschöpfung zum Schweizer Volkseinkommen, was man in der Schweiz überhaupt für Medikamente ausgibt.
Allerdings, die Pharmafirmen profitierten bis zuletzt von einem vergleichsweise großzügigen Umrechnungskurs von 1.40 Franken. Und dies, obwohl der Wert des Euro gegenüber dem Schweizer Franken drastisch gesunken war. Der Bundesrat hat den Umrechnungskurs für Medikamente nun auf 1.29 Franken gesenkt. Das sind immer noch rund 5 Rappen mehr als der aktuelle Wechselkurs. Trotzdem sind einzelne Pharmafirmen vors Bundesgericht gezogen und haben gegen den neuen Kurs geklagt. Bis das Urteil gesprochen ist, dürfen sie die entsprechenden Medikamente zum alten Preis verkaufen. Doch offenbar hat sich das Bewusstsein auch bei den Pharmafirmen durchgesetzt, dass sie mit ihren Preiswünschen nicht mehr durchkommen. Zumindest nicht, solange sie gleichzeitig Milliardengewinne einfahren. Deshalb sagt Kurni:
Wir sind bereit zu weiteren Preissenkungen, aber es braucht einen vernünftigen Ausgleich.
Die Pharmafirmen fordern beispielsweise einfachere und schnellere Bewilligungsverfahren. Sandra Schneider vom BAG will darauf nicht konkret eingehen, sagt aber: Kehrten die Pharmafirmen von der Gerichtsbank an den Verhandlungstisch zurück, könne man über alle Vorschläge reden.
Inzwischen ist es 18.28 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Brüssel greift zum Wasserhahn und indische Bauern greifen zum Strick. Das hat mit fehlendem Geld zu tun. Und um Geld geht's auch im nächsten Beitrag, um sehr viel Geld. Leserbriefduelle in den Zeitungen, Plakate im ganzen Land, Auftritte von Befürwortern und Gegnerinnen. Der Kampf um die sogenannte Abzocker-Initiative geht in die letzte Runde. Und was heißt es auf der Straße? Pascal Krauthammer war im Bankenquartier von Basel und hat den Puls genommen.
Das Tram macht Halt dort, wo Geld seit über 100 Jahren genommen, gehortet, geliehen wird.
Bankverein.
Der frühere Bankverein bleibt als Name einer Haltestelle verewigt, auch wenn über dem Eingang des historischen Gebäudes schon längst das UBS-Logo hängt. Der alte Bankverein, sagt eine alte Frau, der Bankverein, das sei noch eine gute Bank gewesen, aber eben...
Sie. Sie haben sich ja selber das Grab geschaufelt.
Das Fundament, pflichtet ihr ein Rentner bei, für immer weg.
Es hat natürlich viele gelitten mit dem, was hier passiert ist in der UBS. Das Vertrauen in die Banken kann man bald nicht mehr haben.
Das Vertrauen verspielt der Mann mit der Fasnachtsplakette im Jackett. Er glaubt zu wissen, wer dafür die Verantwortung trägt.
Also ich denke, primär ist es ganz sicher das Ospel gesehen. Ja.
Ospel Marcel, UBS-Chef bis vor 5 Jahren, Rücktritt wegen horrender Verluste, geschätztes Privatvermögen gegen 200 Millionen Franken. Ospel, für viele ist eher Synonym für den Abzocker schlechthin.
Die Maßlosigkeit, die er hatte. okay, er hat es geschafft, vom kaufmännischen Angestellten bis zum CEO aufzukommen, das muss man sagen, grandios. Aber was er am Schluss gemacht hat, das war eine Katastrophe, auch mit den Leuten.
Das sagt der Fasnächtler, der Piccolo-Spieler, der heilfroh ist, dass der Ospel nicht in seiner Clique trommelt.
Hoppla, Ghetto, grüezi, Surprise, Strassenmagazin. Fasnachtsplakette.
Gegenüber der UBS, sie trägt einen alten Mantel. Sie hat 1100 Franken für sich zum Leben. Irgendwie merkwürdig, dass andere Millionen kriegen.
Ich weiss nicht, wie die dazu gekommen sind, dass die sich diese Situation überhaupt können ermöglichen können. Dass die solche Forderungen stellen können und dass man die auch ihnen noch erfüllt. Das finde ich so das Dubiose, da komme ich auch nicht recht raus. Wenn man zum Beispiel den Vassell angeschaut hat von der Novartis, oder so, habe ich immer so eine Zeitung mitverfolgt. Hat es mich überrascht, wie bringt er das fertig und sie geben dem Sauna, oder? Warum?
Und warum, fragt ein anderer beim Credit Suisse Glaspalast, warum kriegt der CS-Chef Brady Dugan, was er kriegt?
Das ist eine Schweinerei. Das ist nicht Arbeit, was hier bezahlt wird, sondern repräsentieren. Jemand, der schafft, kann das Leben lang nicht so viel verdienen wie so ein Knorli, in einem Jahr abzockt.
Auch deshalb stimmt er für die Abzocker-Initiative. Und die Jungen, am Anfang der Karriere, was stimmen sie? Eine Flight Attendant und ihr Freund, ein junger Banker, sind sich uneins.
Ich verstand da, dass da ein Unmut in der Bevölkerung auch aufkommt.
Und dem habe ich eben ein bisschen Mühe mit dem Ansatz, dass eigentlich das Volk bestimmt, wie viel das jemand kann bestimmen.
Viele auch in der Schweiz müssen um die Existenz kämpfen. Ist ja nicht nur in der dritten Welt, das ist auch bei uns ja so. Und da verstand ich, dass man das einfach nicht akzeptieren will, dass das Leute so viel mehr verdienen.
Das will ich auch nicht unterstützen, aber das gute, richtige Mittel dagegen habe ich eigentlich auch nicht. Das fehlt mir auch. Und ich kann nicht genau sagen, ob das die Initiative und der Gegenvorschlag das wirklich das richtige Mittel sind.
Welches ist denn das richtige Rezept? Aus der Kunsthalle, dem teuren Restaurant um die Ecke des Bankvereins, gleich beim Tingeli-Brunnen, tritt ein gut gekleideter Jurist. Er beobachtet die mit Eis überzogenen Maschinen des Tingeli-Brunnens, wie sie spritzen, schaufeln, kämpfen. Unermüdlich, fast wie Thomas Minder.
Ich habe Respekt und Mut, was er heute zeigt, aber manchmal habe ich gleich langsam das Gefühl, es ist fast sektiererisch. Grundsätzlich regelt der Markt wirklich, dass solche Exzesse auf Dauer nicht heben können. Und wir sehen es jetzt mit den Banken, es kann auf Dauer nicht gehen. Es gibt immer wieder Leute, selbstverständlich, die eine Situation voll ausnutzen. Aber das ist in einer Gesellschaft so. Aber wegen einem Promille von Sündern muss man eine neue Religion erfinden.
Die Abzocker-Initiative hält dieser Mann in Anzug und Krawatte für einen unnötigen Kreuzzug. Er schließt seine dunkle Jacke, er stellt den Kragen hoch. Ein kalter Wind bläst ihm entgegen.
Wasser ist ein kostbares Gut. Ob es aber auch ein öffentliches Gut ist, das ist in der Europäischen Union heftig umstritten. Die EU-Kommission will die Wasserwirtschaft liberalisieren. Doch der Widerstand dagegen wächst und er sorgt für ungewohnte politische Aktivität. Erstmals in der Geschichte der Union hat eine Bürgerinitiative Unterschriften gesammelt, damit Wasser nicht privatisiert wird. Auch Österreich wehrt sich, wie Auslandredaktor Joe Schelbert berichtet.
Mehr als 1 Million Bürgerinnen und Bürger protestieren gegen die EU-Pläne, der Privatwirtschaft europaweit den Zugang zur Wasserversorgung und damit zu einem Milliardengeschäft zu ermöglichen. Für sie ist Wasser ein Menschenrecht und muss öffentlich bleiben. Die Initianten sind sich allerdings im Klaren, dass ihre Initiative nur eine Art Bittschrift ist. Rechtlich muss die EU-Kommission an der neuen Richtlinie nichts ändern. Sie argumentiert denn auch, dass sie damit die Gemeinden ja nicht zur Privatisierung zwinge. Doch die Initianten überzeugt dies nicht. Sie argumentieren, dass immer mehr Gemeinden die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung allein nicht mehr bewerkstelligen können oder wollen und sich deshalb mit anderen Gemeinden zu Wasserverbänden oder Genossenschaften zusammenschließen. Diese sind zwar oft privatrechtlich organisiert, bleiben aber im Besitz der Gemeinden und sind meist nicht gewinnorientiert. Aber bei jeder Vertragsänderung, etwa wenn eine neue Gemeinde dazustößt, greift die neue Richtlinie. Tatsächlich muss dann nach den Plänen der EU-Kommission zwingend europaweit ausgeschrieben werden und das öffnet den internationalen Konzernen den Einstieg in die Wasserversorgung. Soziale, ökologische, volkswirtschaftliche oder beschäftigungspolitische Kriterien dürfen dann keine Rolle mehr spielen. Und davor fürchten sich viele Bürgerinnen und Bürger, vor allem in Nordeuropa, in Deutschland und in Österreich, und auch vor verrotteten Leitungen wie bei der privaten Londoner Wasserversorgung oder den immensen Preissteigerungen, wie sie aus Portugal bekannt sind. In Österreich haben die Liberalisierungspläne der EU-Kommission jetzt auch Regierung, Parlament und einzelne Bundesländer aufgeschreckt. Die Stadt Wien stimmt Anfang März an der Urne darüber ab, die kommunalen Betriebe künftig vor jeglicher Privatisierungsmöglichkeit zu schützen. Und das österreichische Parlament hat jüngst der Regierung den Auftrag erteilt, ein Verfassungsgesetz auszuarbeiten, das den Verkauf der Wasserversorgung an Private verbietet. Und dies, wie die Motion verlangt, ungeachtet der neuen EU-Dienstleistungsrichtlinie. Selbst österreichische Verfassungsrechtler warnen allerdings vor allzu großen Hoffnungen, damit Privatisierungen zu verhindern. Wenn die neue EU-Richtlinie in Kraft trete, geplant ist auf Mitte Jahr, helfe kein Verfassungsartikel, dann habe das europäische Recht gegenüber dem österreichischen Recht schlicht Vorrang.
Eine 250.000 Bauern haben sich in den letzten 15 Jahren in Indien umgebracht. Während die Städte boomen, können viele Bauern ihre Familien nicht mehr von der Landwirtschaft ernähren. Ihre Parzellen sind zu klein, ihre Schulden zu groß. Viele wählen den Selbstmord. Von der Krise sind aber nicht nur die armen Gliedstaaten betroffen. Das zeigt die Reportage von Karin Wenger. Unsere Südasien-Korrespondentin hat Bauern im reichen Punjab besucht.
Felder mit grünen Weizensprossen, soweit das Auge reicht, dazwischen Wasserkanäle. Sie stehen für die Fruchtbarkeit des Punjab, der Kornkammer Indiens, aber auch für ein dunkles Kapitel der jüngeren Geschichte. An einer Schleuse sitzen einige Männer. Sie warten hier seit 9 Tagen auf ihren Bruder, einen Bauern. Der Bruder sei in den Kanal gesprungen und wohl ertrunken. Verzweifelt sei er gewesen, sagt ein Verwandter. Der Kanal als letzter Ausweg für Bauern. Schleusenwärter Sonu musste im letzten Monat jeden Tag einen Toten aus dem Wasser fischen. Das sei mittlerweile seine Hauptaufgabe hier, sagt er. Ich springe ins Wasser, packe den Toten an den Beinen, ziehe ihn raus. Danach hoffe ich, dass die Leiche von Angehörigen abgeholt wird. Auch heute hat der Kanal wieder einen leblosen Körper angeschwemmt. Die Leiche liegt immer noch im Wasser, festgezurrt an einem Seil. Niemand hat sie bisher abgeholt, auch die Polizei interessiert sich nicht dafür. Dabei liegt der Polizeiposten gleich neben dem Kanal. Dort geben sich die Polizisten unwissend. Bauernselbstmorde, das gebe es hier nicht. Nur eine einzige Wasserleiche sei im Monat Juli angeschwemmt worden, sonst sei ihnen im ganzen Jahr nichts aufgefallen. Im Dorf Chotia, 4000 Einwohner, wenige Kilometer vom Kanal entfernt. Hier haben sich in den letzten 20 Jahren 65 Bauern umgebracht. Sie haben Pestizid getrunken, sie haben sich angezündet oder sie haben sich erhängt. So wie Darshan Grumel vor 3 Jahren. Er hat eine Frau, 3 Töchter und einen Sohn zurückgelassen, auch 2 Büffel und 4 Hektaren Land. Doch das gibt zu wenig her, um eine Familie zu ernähren. Die 28-jährige Tochter Bentagor melkt gerade die Büffel. Sie ist überzeugt, der Vater hat sich erhängt, weil er keinen anderen Ausweg mehr sah. Er hatte einen Kredit beim Geldverleiher aufgenommen, um das Brautgeld für meine 2 älteren Schwestern zu bezahlen. Aber dann konnten wir das Geld nicht zurückzahlen. Nun ist der Vater tot. Geblieben sind die Schulden und die Sorgen. Geblieben ist auch die jüngste Tochter Bentagor. Mit 28 Jahren sollte sie schon längst verheiratet sein. Ihre Mutter, die Witwe Gor, ist verzweifelt. Wir haben eine gute Partie gesucht, aber keine gefunden. Denn wie soll ich das Brautgeld bezahlen? Wahrscheinlich werde ich das Land verkaufen müssen, sagt sie. Eigentlich erhalten die Hinterbliebenen eine Kompensation von der Regierung. Dafür müssen sie aber den Selbstmord melden. Doch im Dorf Chotia wagt sich keine Frau, deswegen zur Polizei zu gehen. Auch die Witwe Gor nicht. Sie ließ den Leichnam einfach verbrennen. Die Polizei hätte wahrscheinlich gesagt, wir hätten ihn umgebracht und dann hätten sie uns verhaftet und anschließend Schmiergeld verlangt. In Punjab haben sich in den vergangenen 10 Jahren 5000 Bauern umgebracht. Das sagt eine Studie verschiedener Universitäten in Punjab. Doch vermutlich haben sich noch weit mehr Bauern umgebracht. Hauptmotiv für die Selbstmorde: Verschuldung. Die Bauern setzen ihrem Leben ein Ende, weil der Boden nicht genug hergibt zum Leben, sagt der Menschenrechtsaktivist Inderjit Singh Cheche. Der 83-Jährige entstammt einer alten Feudalfamilie und setzt sich seit 20 Jahren für die Rechte der Bauern ein.
They die because of insufficient earnings out of agriculture. The debt trap comes in.
Die Bauern verdienen nicht mehr genug mit der Landwirtschaft. Andere Verdienstmöglichkeiten gibt's aber kaum. Die Regierung hat es versäumt, hier Industrie oder Gewerbe anzusiedeln. Zudem haben die Bauern keinen Zugang zu günstigen Krediten. Diese bekommen sie nur bei Geldverleihern, die dafür Wucherzinsen bis zu 50% verlangen. Beim lokalen Markt, dort wo die Taglöhner Weizen dreschen, sitzen die Geldverleiher in ihren Büros. Sie vergeben nicht nur Kredite, sondern kaufen als Mittelsmänner den Bauern auch die Ernte ab. Der Geldverleiher Jivan Kumar ist beleibt, Goldringe zieren seine wurstigen Finger. Er weiß ganz genau, wie abhängig die Bauern von ihm sind. Wir sind als Banker der Bauern Tag und Nacht für sie da. Alle Bauern holen sich bei uns Kredite. Wenn sie sie nicht zurückzahlen können, dann nehme ich einfach ihre Ernte. Die Geldverleiher sind heute die neuen Feudalherren. Die Kleinbauern sind ihnen ausgeliefert und haben kaum Chancen, der Schuldenspirale zu entkommen. Aber auch kulturelle Gründe sind schuld am Elend der Bauern im Punjab. Eine Hochzeit muss stets prunkvoll sein, auch wenn das Geld kaum zum Leben reicht. Die hohen Brautgelder für die Mädchen treiben viele Familien an den Rand des Ruins. Die Punjabis seien zudem zu stolz, sich als Taglöhner in den Städten oder gar in anderen Gliedstaaten zu verdingen, sagt der emeritierte Soziologieprofessor Gopal Iyer.
And so migration has been an important feature of the social structure in these poorer states.
Die Menschen in den armen Gliedstaaten haben während Generationen gelernt, der Not durch Migration zu entfliehen, ganz anders als die Punjabis. Sie sehen sich immer noch als heldenhafte Krieger, die das nördliche Tor zu Indien verteidigen. Und ein Krieger arbeitet eben nicht als Taglöhner, lieber stirbt er. Aber auch die Regionalregierung Punjabs steckt lieber den Kopf in den Sand. Sie spricht nur von vereinzelten Bauernselbstmorden. Ganz bewusst, glaubt Menschenrechtsaktivist Inderjit Singh.
Punjab is held as a role model. If agriculture has failed, it has failed all over. And that will strike alarm bells in the country.
Im ganzen Land wird der Punjab bewundert wegen seiner ertragreichen Landwirtschaft. Wenn die Inderinnen und Inder also erfahren würden, dass auch in dieser fruchtbaren Gegend Bauern nicht mehr überleben können, wäre dies ein fatales Zeichen und könnte zu großen sozialen Unruhen führen. Deshalb schweigt die Regierung lieber.
Das war Karin Wengers tragische Reise durch Punjab. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.